Willkommen in der Race Week. Wir freuen uns auf den großen Preis von Japan in Suzuka und wir haben einige Dinge, auf die wir uns ganz besonders freuen und haben wie immer für euch natürlich den Tracker dieses Mal schon am Anfang der Woche und das sind dann unsere weiteren Themen. McLaren Zweikampf, kann George Russell seine Form bestätigen und Red Bull, Ferrari, alles ganz kurz abgefrühstückt und natürlich ein Interview von Yuki Tsunoda, das allen möglicherweise Hoffnung macht, Dave. Los geht's.
Auf geht's. Ja, ganz kurz natürlich, ne? Wir freuen uns riesig auf Japan. Suzuka ist eine fantastische Strecke, da erzähle ich euch dann gleich ein bisschen ausführlicher was drüber. Was erwarten wir denn von dem Rennwochenende hauptsächlich? Wir müssen uns natürlich die Punkte angucken, wie geht's denn bei McLaren weiter? Lando Norris hat ein Rennen gewonnen, Oscar Piastri hat ein Rennen gewonnen. Beide waren sehr überzeugend, das Auto scheint großartig. Das wird auf jeden Fall ein Punkt sein, auf den wir gucken müssen. Der zweite Punkt ist, kann George Russell vielleicht seine Topform bestätigen? Zweimal auf dem Podium in den ersten beiden Rennen. Heimlich still und leise hat er sich da reingekämpft. Auch Antonelli macht einen super Eindruck. Das müssen wir definitiv auch in Suzuka dann im Auge behalten. Ferrari hatte einen ziemlich miserablen Start in die Saison, zumindest was die Punkteausbeute angeht. Ihr erinnert euch noch an die fatale Doppeldisqualifikation in China, dann hier und da Probleme. Aber das Auto ist grundsätzlich schnell. Lewis Hamilton hat es bewiesen, er war im Sprint in China hervorragend unterwegs. Pole, Sieg, macht auf jeden Fall auch Hoffnung. Es wird Zeit, dass die Scuderia endlich mal aufholt. Und natürlich der Talking Point in Japan wird sein, Red Bull. Max Verstappen hat schon nach zwei Rennen einen nagelneuen Teamkollegen. Das Auto ist suboptimal, sagen wir es mal so. Es brennt an allen Ecken und Enden. Wenn ihr nicht unter einem Stein geschlafen habt und natürlich unseren Kanal fleißig abonniert habt, dann habt ihr sicher gesehen, die letzten zwei, drei Videos drehten sich natürlich hauptsächlich um das Thema. Was geht da bei Red Bull ab? Was hat es mit dem Fahrertausch an sich? Und in diesem Kontext, Sebastian, Yuki Tsunoda macht uns Hoffnung. Es gibt ein Interview und es gibt Aussagen, die Fans aufhorchen lassen.
Ja, absolut. Und das Interview, das müssen wir aber gleich mal vorwegnehmen. Das ist schon ein bisschen älter. Das ist von Ende letzter Saison, als er im RB20, also im Vorjahres-Red Bull, dann endlich mal zum ersten Mal seinen ersten Red Bull-Test machen durfte. Und da hat er über beide Ohren gestrahlt. Also da war er richtig happy danach, ist interviewt worden. Und dann hat er einige Dinge gesagt, die wirklich Hoffnung machen. Und die drüsen wir jetzt mal nacheinander kurz auf. Also erstmal hat er gesagt, es hat ihm wahnsinnig viel Spaß gemacht, das neue Auto zu fahren, das sich auch deutlich von den anderen Autos unterscheidet, die er in den letzten vier Jahren, also namentlich natürlich dann die Racing Bulls aus den vergangenen Jahren gefahren ist. Und er hat auch gesagt, er spürt einen ganz klaren Unterschied zu seinem vorherigen Auto. Das war dann dementsprechend der Racing Bull aus 2024. Und er hat gesagt, man merkt sofort, dass der Red Bull, also der RB20, ist ein Auto, das um die Meisterschaft kämpft. Das hat er sofort gespürt. Und namentlich hat er da gesagt, er spürt direkt mehr Grip, den das Auto entwickelt, und hat auch gesagt, es hat einen spürbar besseren Vortrieb. Er hat es sogar gesagt, was ich so ziemlich bemerkenswert fand, man spürt sogar mehr G-Kräfte. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man da wirklich dann anscheinend dieses Hin- und Herschleudern deutlich mehr spürt als jetzt in einem anderen Formel-1-Wagen. Ich meine, die sind jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, ja auch nicht so Welten auseinander, möchte man zumindest glauben, dass man da wirklich was spürt. Er hat aber gesagt, das ist so. Fand ich sehr, sehr spannend. Und Dave, im Long Run hat er auch ein paar Dinge herausgefunden, denen er gefahren ist.
Ja, Reifenverschleiß zum Beispiel. Auch das hat er bemerkt, dass der Reifenverschleiß deutlich geringer ist als bei seinem vorherigen Dienstwagen. Ja. Er muss natürlich noch viel lernen, hat er damals schon gesagt, aber war sehr zufrieden. Das Team hat er natürlich gelobt. Klar, er hat dann endlich mal die Chance bekommen. Und wir müssen natürlich darauf hinweisen, das war in Abu Dhabi nach dem Rennwochenende, also nach dem letzten Saisonrennen, im Rahmen dieses Young Driver Tests durfte er da ein paar Runden fahren. Also er hatte den direkten Vergleich zu seinem Dienstwagen ja wirklich. Er ist mit dem Racing Bulls dann im Rennen gefahren und ich glaube, zwei, drei Tage später dann mit dem Red Bull auf der gleichen Strecke.
Eben, ja.
Gut, die Bedingungen waren wahrscheinlich ähnlich, vielleicht nicht ganz ideal oder nicht ganz identisch, ja. Trotzdem, ich denke, die Vergleichbarkeit ist auf jeden Fall gegeben hier. Er hat sich auch positiv über das Team geäußert, die Atmosphäre ist angenehm und das Wichtigste finde ich an der ganzen Geschichte, er hat gesagt und bestätigt, dass das Auto sehr gut zu seinem Fahrstil passt, also ne, der Vorjahres-Red Bull, auf dem der diesjährige Red Bull natürlich basiert. Ja. Also es ist eine Weiterentwicklung, aber die inhärenten Fahreigenschaften dürften gar nicht so unterschiedlich sein. Und das ist nämlich genau der Punkt, wo ich sage, das macht den Fans doch wirklich Hoffnung, oder?
Absolut. Also und jetzt kommen wir aber gleich zu einem kleinen oder vielleicht sogar großen Aber, das wird sich dann in Suzuka zeigen. Also völlig richtig, er hat auch weiterhin über beide Ohren gestrahlt, also gesagt, das passt zu meinem Fahrstil, das ist alles gut. Er denkt schon, dass das ein guter Fit ist. Er hat auch gesagt, er hat keine großen Schwierigkeiten gehabt, sich anzupassen. Er hat auch selber gesagt, in den Longruns war es für ihn kein Problem, konstant zu fahren. Alles wirklich super, super Anzeichen. Und er hat auch gesagt, er konnte die Grenzen des Autos spüren, was er gesagt hat, ein super Zeichen ist, weil man direkt weiß, wo ist das Vertrauen im Auto und wo ist es vorbei. Und er hat gesagt, bei Autos, wo man kein Vertrauen entwickelt, da spürt man das nicht. Das ist dann plötzlich einfach weg. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ist das Fenster, in dem sich der neue Red Bull, der RB21, bewegt, jetzt so viel kleiner geworden, dass er dieses Vertrauen eben vielleicht nicht mehr spürt? Das wird er sehr, sehr schnell herausfinden dann in den Practice-Sessions dann in Suzuka. Wir drücken ihn auf jeden Fall die Daumen. Ich glaube, die meisten von euch sehen es ganz genauso. Aber das wird wahrscheinlich der springende Punkt werden, weil Dave, du hast es gerade schon gesagt, die grundsätzlichen Fahreigenschaften, die sind wahrscheinlich relativ ähnlich wie im letzten Jahr. Aber das Auto ist wesentlich giftiger und Max Verstappen kommt damit ziemlich gut zurecht. Liam Lawson gar nicht. Haben wir jetzt auch die letzten paar Folgen zur Genüge drüber geredet. Da könnt ihr dann da reinklicken, falls ihr unsere Meinung dazu wissen wollt. Aber das ist das, was wirklich spannend sein wird und was man zum Abschluss dieser Episode auch noch sagen kann. Bei diesen Tests, da hat der Performance-Leiter Ben Waterhouse von Red Bull sich sehr, sehr zufrieden geäußert, Dave, zur Leistung von Yuki Tsunoda. Und auch das ist interessant, weil das aktuelle Interview bei Formel1.de von Dr. Helmut Marko, da hat er ja gesagt, naja, früher hat man dem Yuki ja immer vorgeworfen, dass er im Auto nicht abstimmen kann, dass ihm da das Wissen fehlt, dass er da keinen Input geben kann. Und das hat sich jetzt auch geändert. Und so wie er es da ausgedrückt hat, Dr. Helmut Marko, in diesem Interview, das klang schon so, als ob das jetzt so eine Sache sei, die ist denen jetzt erst im letzten halben Monat oder so aufgefallen, also zumindest erst vor relativ kurzer Zeit. Hier ist es auch ganz klar nochmal, Ben Waterhouse hat das ganz anders gesehen.
Es bleibt auf jeden Fall haarsträubend, ja. Entweder reden die da innerhalb von Red Bull nicht miteinander oder sie wissen über all diese Dinge Bescheid.
Und das wissen sie sicherlich, ja.
Drehen sich das einfach immer nur so hin, wie es gerade passt. Ja. Ben Waterhouse hat zum Beispiel gesagt, ich zitiere wörtlich, Yuki lieferte exzellentes Feedback zu den verschiedenen Tests, die er mit den 2025er Pirelli-Reifen durchgeführt hat oder ja durchgeführt werden. Also man hat da Reifen getestet, für dieses Jahr auf jeden Fall, ne? Yuki gab weiterhin wertvolle Einblicke in die Reifenänderungen, die Pirelli für das nächste Jahr einführen wird. Also klang auf jeden Fall nach exzellentem technischen Feedback. Die haben sich auch sonst sehr gut geäußert. Die Aussage, die jetzt kommt, bezieht sich auf Yuki Tsunoda und Isaac Hutcher. Die saßen da beide in den Autos und haben Testfahrten geführt. Er sagte, wir haben die vorrangigen Testaufgaben mit beiden Autos erfolgreich abgeschlossen, wobei beide Fahrer ein sehr hohes Niveau erreichten und genau das lieferten, was wir von ihnen erwarteten. Also Isaac Hutcher explizit mit eingeschlossen, hat sich da wohl auch sehr, sehr gut geschlagen, aber auch eben Yuki. Ja. Jetzt frage ich mich, ne, warum entdeckt Helmut Marko erst jetzt, dass der Yuki gutes technisches Feedback gibt oder warum spielt das plötzlich jetzt eine Rolle und bei der Entscheidung letztes Jahr scheinbar noch nicht? Da hat man nur drauf rumgeritten und die Vorteile von Liam Lawson herausgestellt und größeres Potenzial und er ist noch jung und Entwicklung und bla bla bla. Ihr merkt schon, ne, die drehen das Narrativ halt immer in der Öffentlichkeit genauso hin, wie sie es gerade brauchen. Finde ich nach wie vor ein Stück weit, ungerecht, geht falsch, besser. Vielleicht sogar ein Stück weit verlogen, ich weiß es nicht.
Also entweder macht der DP-Abteilung irgendwas nicht richtig, aber irgendwo vorne oder weiter hinten, da passt es einfach nicht zusammen. Lasst uns gerne wissen, wie ihr die ganze Geschichte seht in den Kommentaren. Und jetzt zum Abschluss, lieber Dave, Track Guide. Bisher immer am kurz vorm Wochenende, jetzt schon zum Anfang der Woche, was erwartet uns? Was sind die Daten, Fakten, Historie zum Grand Prix in Japan, Suzuka?
Ich habe alle Daten, Fakten für euch und ich habe noch was richtig Cooles. Nachdem wir jetzt nämlich diesen Part unserer Berichterstattung am Anfang der Woche machen, am Anfang der Race Week, bleibt euch ja, naja, 3, 4, 5 schöne Tage, wo ihr ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen könnt. Und gerade im Kontext mit Suzuka ist das eine super Gelegenheit. Warum, erzähle ich euch gleich. Lasst uns aber auf jeden Fall mal kurz auf die Fakten schauen. Suzuka ist natürlich allen Formel-1-Fans ein Begriff, eine legendäre Strecke in Japan. Die Strecke ist unheimlich beliebt bei allen Piloten. Es gibt, glaube ich, keinen Fahrer, der Suzuka nicht mindestens unter seinen Top 3 Lieblingsstrecken hat. Bei den allermeisten ist sie sogar auf Platz 1. Warum ist das so? Suzuka ist eine absolut einmalige Herausforderung. Die Strecke wurde wunderschön und organisch integriert in die Landschaft da in Japan. Wir haben also Höhenunterschiede, ganz, ganz viele. Die einmalige Achterform, ja, das ist die einzige Strecke im Kalender, die, eine Unterführung hat und eine Überführung. die sozusagen die Fahrbahn kreuzt gewissermaßen. Wir haben allerlei Kurventypen dabei. Die ersten beiden Kurven, die ist eine Doppelkurve, doppelrechts, die schließt ein bisschen, der Radius wird immer enger. Hinten auf der Runde hat man die Spoon Corner, die macht das Gegenteil, die öffnet sich dann immer weiter und man muss genau den richtigen Zeitpunkt erwischen, wo es aufs Gas geht. Wir haben die legendären S's, wo man gerade in einem Formel 1 Auto die G-Kräfte spürt, wie sonst fast nirgendwo, vielleicht noch vergleichbar mit Silverstone. Es geht links, rechts, links und man muss jeden Einlenkpunkt perfekt erwischen. Wir haben aber auch sehr langsame Passagen. Die Haarnadel ist eine sehr gute Überholmöglichkeit. Wir haben die Degner-Kurven, die sind wahnsinnig schwer zu fahren. Die legendäre 130R-Kurve, die Schikane, wo sich Dramen abgespielt haben. Also eigentlich lauert wirklich in jedem Millimeter des Asphalts in Suzuka irgendwie schon Mythos und Geschichte und eine Herausforderung. Ja. Es ist ganz, ganz großartig. Wenn ihr nicht eh irgendwie Gamer seid oder so, dann zieht euch auf jeden Fall mal irgendwie rein. Onboard-Aufnahmen von echten Autos oder wie gesagt, wenn ihr doch Gamer seid, dann spielt's mal auf der Konsole, auf dem PC. Es macht unheimlich viel Spaß, ist aber sackschwer, da schnell zu sein. Wer in der Vergangenheit sehr schnell war, Michael Schumacher zum Beispiel, der hat den Grand Prix 6-mal gewonnen in Japan. Bei den Teams sieht es folgendermaßen aus, da teilen sich Ferrari, Red Bull und McLaren die Pole Position. Alle drei Teams haben jeweils 7 Siege in Suzuka erringen können in der Vergangenheit. Und weil wir natürlich auch mit Daten und Fakten hier arbeiten, ganz kurz die Streckenlänge, 5,807 Kilometer ist eine Runde lang. 53 Runden werden da gefahren am Sonntag im Grand Prix. Renndistanz entsprechend 307,471 Kilometer. Fällt also absolut in den normalen Rahmen eines Formel 1 Grand Prix. Den Rundenrekord hält ein gewisser Lewis Hamilton, habt ihr vielleicht schon mal gehört, aus dem Jahr 2019. Da ist er im Rennen eine 1:30.983 gefahren. Das ist die bisher schnellste Rennrunde in Suzuka. Wir haben, ich habe es gerade schon ein bisschen ausgeführt, insgesamt 18 Kurven, eine schöner als die andere wirklich. Es geht 8-mal links rum, 10-mal rechts rum. Wir haben nur eine DRS-Zone in Suzuka, auf der Start-Ziel-Geraden, die ist relativ kurz. Bringt so ein bisschen was, ja, man kann in Turn 1 schwer überholen, aber unmöglich ist es nicht. Auch da erzähle ich euch gleich was dazu. Der erste Grand Prix, das meint man gar nicht, fand erst 1987 statt in Suzuka. Bei der illustren Historie der Strecke meint man, die wird schon seit 50 Jahren da befahren. Ist aber nicht so, aber das beweist dafür nur, dass beinahe jedes Rennen wirklich ein Highlight war. 34 Grand Prix hatten wir bisher. Und einige davon empfehle ich euch gleich mal. In der Race Week habt ihr genug Zeit zum Gucken. Ganz kurzer Blick noch auf Reifen und Strategie. Die Reifen werden enorm beansprucht, das könnt ihr euch denken. Es gibt die unterschiedlichsten Kurventypen, es geht kaum mal geradeaus in Suzuka. Es ist wirklich eine Tortur. Dementsprechend bringt Pirelli die härtesten drei Reifenmischungen mit. Wir haben den C1 als harten Reifen, C2 als Medium, C3 als weichen Reifen dabei. Bremsen. Das geht, der Bremsverschleiß ist überschaubar. Es gibt eigentlich nur zwei harte Bremspunkte vor der Haarnadel und vor der Schikane. Ansonsten sind die Kurven sehr flüssig, alle mindestens mittelschnell bis sehr schnell sogar. Da wird nicht sehr viel gebremst, das geht. Wir erwarten aber trotz der härtesten Reifenmischungen viele, viele Boxenstops. Letztes Jahr war der Trend eher 3 als 2 Boxenstops tatsächlich. Ich denke, das wird auch dieses Jahr so sein. Ganz sicher weiß man es natürlich nie, denn die Reifen werden ja immer wieder ein bisschen optimiert, immer ein bisschen angepasst. Ihr habt es ja gerade gehört, Yuki Tsunoda ist letztes Jahr in Abu Dhabi dann eben schon mit 2025er Reifenkonstruktionen gefahren. Wie sich die dann verhalten, wird man sehen müssen auf jeden Fall. 2 bis 3 Stops werden wir wahrscheinlich sehen, wenn alles normal läuft. Und wie gesagt, die Historie ist bunt. Ein paar Empfehlungen, ja. Ihr habt jetzt ein paar Tage Zeit, bis das Rennwochenende beginnt. Schaut euch unbedingt, wenn ihr es nicht eh schon in- und auswendig kennt, die Rennen 1989, 1990 an. Absolut legendäre Duelle, Senna Prost damals. Einmal waren beide bei McLaren, einmal dann Senna bei McLaren, Ferrari, Prost im Ferrari, so rum. Das Rennen 1994 war legendär. Ein Regenrennen, eine Regenschlacht, Michael Schumacher gegen Damon Hill damals. Es war ein Rennen, das in 2 Teilen ausgetragen wurde. Am Ende sind dann beide gegen die Uhr gefahren, denn die Rennzeiten wurden addiert. Auch etwas, das ich in der Form nie wieder so gesehen habe. Total verrücktes Rennen. Die WM-Entscheidungen, denn Suzuka war in der Regel früher immer am Ende der Saison. Dass wir jetzt wirklich so früh im Jahr schon dort fahren, ist relativ neu, seit dem letzten Jahr meine ich. Es gab viele WM-Entscheidungen in der Vergangenheit. 1998 Schumacher Häkkinen, 1999 Häkkinen gegen Eddie Irvine damals, da ging es auch einfach um alles. Das Rennen 2005 könnt ihr euch anschauen. Ein gewisser Kimi Räikkönen ist von Platz 17 auf P1 gefahren im Rennen. Total wilde Nummer. In der allerletzten Runde hat er Fisichella noch eben in Turn 1 überholt. Damals noch ganz ohne DRS natürlich. Also wenn ihr das alles nicht gesehen habt, zieht's euch rein. Ihr habt ein paar Tage Zeit. Ich glaube, wenn ich die Zeit hätte, würde ich mir all diese Rennen nochmal anschauen.
Ja. Und anschauen ist ein guter Punkt, denn wann müsst ihr einschalten? Also erstes Fleißtraining, 4.30 Uhr morgens, also ist weiter in Asien. Es wird langsam etwas erträglicher, aber es ist trotzdem eine ganze Ecke früher dort. Und Fleißtraining 2 dann am Freitag um 8 Uhr, Fleißtraining 3 am Samstag um 4.30 Uhr wieder, das Qualifying um 8 Uhr am Samstag in der Früh und der Grand Prix dann um 7 Uhr am Sonntag. Ich persönlich stehe eigentlich sowieso gerne um 7 Uhr auf meistens, aber mal schauen. Mal schauen. Also Sonntag ist natürlich immer extra schwierig, aber schauen wir mal. So, das soll es gewesen sein. Es gibt natürlich trotzdem eine Preview noch von uns, kurz vorm Rennwochenende. Da kommen dann einfach dann mehr News sozusagen dann rein. Und alles, was wir sozusagen an Streckenfakten hauptsächlich drin haben, das eben weiterhin oder ab jetzt vielmehr, muss man ja sagen, dann zum Anfang der Race Week immer. Wir hoffen, euch gefällt das Ganze und das neue Format, wie wir es aufteilen. Entsprechend mehr Content bei uns. Hoffentlich bei euch dann auch mehr, ja, Happiness sozusagen, was das Ganze angeht. Lasst uns ein Abo da, wenn euch das gefällt. Hilft uns wahnsinnig und dann sehen wir uns im nächsten Video. Viel Spaß, viel Vorfreude und wir sehen uns bei der Preview.
So ist es. Die japanischen Fans sind komplett verrückt und enthusiastisch. Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Wir sind's auch. Sagt ihr bitte uns noch, was erwartet ihr? Landet Yuki vor Liam Lawson oder wird's umgekehrt sein? Mein Hot Take aus den letzten Videos ist ja, Liam Lawson wird in Suzuka besser performen im Racing Bulls als Yuki Tsunoda im Red Bull. Mal sehen, ob's so kommt. Sagt ihr uns gerne Bescheid, wie ihr das seht. Bis zur Vorschau. Macht's gut. Tschüss, ciao.